einmal an in Epheser 3, an diese Einheit von Juden, Christen und Heidenchristen in Christus. Jesus diese Mauer, diesen Zaun eingerissen hat, der sie getrennt hat, dass wir ein neuer Leib sind. Und dass wir zusammen Bürgerrecht im Himmel haben, das ist Gottes Plan. Du hast ein Bürgerrecht im Himmel. Im Lauf der Kirchengeschichte, ich hatte das schon einmal gesagt, ist das leider in übelster Weise zerstört worden. Sogar ins Gegenteil verkehrt worden. Es war nicht nur so, dass das Jüdische aus der Kirche hinausgedrängt wurde, sondern dass umgekehrt die Kirche hauptsächlich mitverantwortlich war, Juden zu verfolgen, umzubringen, an den Rand der Gesellschaft zu drängen, immer wieder zu Sündenböcken zu machen. Und das, obwohl Jesus ziemlich klar gesagt hatte, Johannes 4, das Heil kommt von den Juden. Und das hat nicht aufgehört, so zu sein. Vers 1 in Epheser 3. In der Übersetzung, Neue Genfer Übersetzung. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, so schreibt der Apostel Paulus, als vor Gott niederzuknien und ihn anzubeten. Das heißt, wenn ich mir das alles anschaue, dass Juden und Heiden zusammen der Tempel Gottes sind, das ist so ein Wunder, das treibt mich ins Gebet, in die Anbetung und das ganze Kapitel ist davon durchzogen. Dreimal spricht der Apostel Paulus davon, dass er betet, dass er anbetet in Vers 1, Vers 14, Vers 21. Das zieht sich durch das ganze Kapitel, wer musikalisch ist, würde sagen, wie ein Cantus Firmus, so ein Grundton, der mitschwingt. Jemand anders würde vielleicht sagen, das ist wie der Rahmen um das Ganze. Moderne Leute würden vielleicht sagen, das ist das Betriebssystem. Der Lobpreis Gottes ist das, was alles da am Leben erhält. Gott gebührt die Ehre, er hat Großes und Wunderbares getan. Amen. Hat er schon etwas Wunderbares in deinem Leben getan? Amen. Amen. In deinem Leben? Amen. Und kann er das wieder tun? Amen. Das wollen wir doch wieder haben. Herr, tu Wunderbares in unserem Leben. Es geht weiter. Denn dass ich, Paulus, für mein Bekenntnis zu Jesus Christus im Gefängnis bin, kommt euch zugute, die ihr nicht zum jüdischen Volk gehört. Das gilt bis heute. Der Paulus ist gerne bereit, den höchsten Preis zu zahlen für Jesus zum Vorteil für alle Gläubigen und in seiner Weise besonders zum Vorteil für die Gläubigen aus den nichtjüdischen Völkern. Wir in Deutschland sind in der sehr vorteilhaften Lage, dass es im Moment bei uns nicht aktuell ist. Aber an anderen Orten, gerade an diesem Morgen, an diesem Tag ist es aktuell. Da sitzen Geschwister im Gefängnis, Pastoren, Gemeindeleiter, ganz normale Gemeindemitglieder. Und auch diese Leute sind nicht außerhalb der Macht und Wirkung Gottes. Das fällt da nicht raus. Und der Paulus durchzieht dieses Kapitel mit dem Lob und Dank an Gott, obwohl es ihm gerade nicht gut geht. Vielleicht bist du heute Morgen gekommen und es geht dir gar nicht gut. Deine Lebensumstände sind beunruhigend oder sehr unangenehm. Du fühlst dich verlassen, du bist krank, eingeschränkt, fühlst dich wie gefesselt. Das passiert Christen. Und das heißt auch nicht, dass dein Glaube irgendwie nicht in Ordnung ist. Der Paulus sitzt im Gefängnis, aber es hält ihn nicht davon ab, ein Anbeter zu sein. Einen, der Gott dafür preist, was der Herr Großes getan hat. Und dass er Gutes für uns geplant und im Sinn hat. Und Leute, die Gott anbeten, die machen das nicht nur im Gottesdienst in einer halben Stunde mit Musik, wenn es hier vorne angeleitet ist, sondern Anbeter, das sind Leute, die Gott mit ihrem Leben Ehre geben. Mit ihren Worten, die sie sagen und die sie nicht sagen. Mit ihren Gedanken, mit ihren Taten, mit ihren Entscheidungen, mit ihren Händen, mit ihren Lippen, mit ihren Füßen, mit ihrem Geld. Und das hängt nicht davon ab, dass du ein gewisses Alter hast, dass du einen gewissen Status hast. Anbeter kann jeder sein an seinem Ort, wo du lebst. Danke. Vers 2. Oder habt ihr etwa nicht von dem Plan gehört, den Gott im Hinblick auf euch gefasst und dessen Durchführung er mir in seiner Gnade anvertraut hat? Es handelt sich bei diesem Plan um ein Geheimnis, dessen Inhalt Gott mir durch eine Offenbarung enthüllt hat. Ich habe weiter oben schon kurz davon geschrieben. Gott hat einen Plan für diese Welt und für dich. Wir würden dazu heute wahrscheinlich sagen, einen Masterplan. Einen, in dem alle Details zusammengefasst sind. Wisst ihr, Gott stolpert nicht wie wir von Situation zu Situation und wundert sich, oh, was ist jetzt wieder passiert? Nein, das ist nicht Gottes Art. Er hat einen ganz anderen Blick darauf. Er sieht die Dinge von, wir würden sagen von oben, stimmt eigentlich nicht, aber wir können es uns nicht anders vorstellen. Er weiß es, er sieht es gleichzeitig, denkt daran, was in der einen Predigt vorkam, an die vorbereiteten Werke. Gott hat in seinem Plan schon Werke für uns vorbereitet, in die wir hineingehen sollen und können. Und Gottes Pläne sind den Menschen verborgen, allen Menschen verborgen, bis zu dem Punkt, wenn Gott es uns zeigt. Du kannst noch so schlau sein, du wirst es nicht selbst rausfinden. Es geht nur, wenn Gott von seiner Seite aus den Vorhang zur Seite zieht und sagt, jetzt kannst du sehen. Jetzt kannst du erkennen, was da ist. Keiner hat von sich aus Gottes Ratschlüsse erkannt. Und wir brauchen immer den Heiligen Geist, um zu erkennen, was Gottes Pläne sind. Und wenn du gerne wissen willst, was Gottes Pläne sind, für dich, für dein Leben, für deine Familie, dann streck dich danach aus. Und sag, Herr, ich möchte gern sehen, was deine Pläne sind. Zeig es mir. Beim Lesen, Vers 4, beim Lesen dieses Briefes könnt ihr erkennen, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn ich vom Geheimnis Christi spreche. Wisst ihr, das ist das Besondere an Männern und Frauen Gottes. Es sind Leute, die kennen etwas mehr von den Geheimnissen Gottes. Weil sie, wie kommt das? Weil sie nah mit Gott sind. Weil sie nah an ihm dran sind, können sie mehr erkennen und sehen und Gott zeigt ihnen mehr, was er möchte. Vers 5. Den Menschen früherer Generationen hatte Gott keinen Einblick gewährt in dieses Geheimnis. Doch jetzt hat er es von den ihm erwählten Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart. Liebe Geschwister, wir vergessen so leicht, in was für einer privilegierten Lage wir sind. All die Generationen vor Jesus hatten keinen Plan vom großen Plan. Ja, es war ihnen verborgen. Das Geheimnis war noch nicht gelüftet. Ob das Adam und Eva waren oder der Noah, Abraham und David, Elia, Jesaja, Daniel, keinem war das Geheimnis von Gottes Plan bekannt. Es war noch nicht enthüllt. Der Mose, der wusste so ein bisschen davon. Der David wusste etwas mehr. Auch Jesaja war nicht ganz blind. Und trotzdem hat das große Gesamtbild, der Masterplan, war noch verhüllt und nicht sichtbar. Vers 6. Die Nichtjuden, darin besteht dieses Geheimnis, sind zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen einen Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Ihr müsst euch vorstellen, wir leben jetzt heute im Jahr 2017 nach Christus. Wir wissen nicht so ganz genau, wann Abraham gelebt hat. Vermutlich etwa 2000 vor Christus. So, Pi mal Daumen. Und das heißt, die haben 2000 Jahre lang im Glauben gelebt, aber nicht gewusst, was das ganz große Bild ist. Es war den Juden noch verborgen. Sie wussten, der Herr wird einen Retter schicken. Aber dass die ganzen Heiden auch hineinkommen könnten, das hätten die niemals geglaubt. Weil sie waren das erwählte Volk Gottes. Sie haben nicht, es war offen, wie sollte das gehen, dass alle Völker durch Abraham gesegnet werden sollen, durch seine Nachkommen. Und Gottes großes Geheimnis, sein Plan ist, er hat zuerst die Juden erwählt. Und sie sind durch alle Zeiten sein Volk und sein Augapfel. Und wir Leute aus den nichtjüdischen Völkern sind Wunder der Gnade Gottes hineingezogen, hineingepflanzt, hineingepfropft, so heißt es im Römer 11, in diesen kostbaren Ölbaum Gottes. Wir sind zusammen mit den Juden Erben. Haben wir irgendwas dafür getan? Nein. Es ist pures Geschenk Gottes. Und das Gute ist, all das, was Gott im Alten Testament verheißen hat seinem Volk, gilt auch für uns. Die Kirche, die Christen ersetzen niemals das jüdische Volk. So hat es die Kirche lange gesagt, okay, das ist alt, das ist abgelehnt, jetzt sind wir dran. Aber hier steht, zusammen bildet ihr die Einheit. Nicht erst die einen, dann die anderen. Sondern indem ihr zusammen seid, indem ihr zusammenwirkt, das ist Gottes Plan, da fließt Gottes Segen in ganz besonderer Weise. Wir bilden einen Leib. Habt ihr einen Leib? Manche haben einen Leib. Gut, es freut mich für euch. Anderen sollten nochmal in den Spiegel schauen. So, wenn in deinem Leib Uneinigkeit herrscht, das ist unangenehm. Das ist sehr unangenehm. Also, das reicht schon, so eine Uneinigkeit im Darm. So ein heftiger Durchfall, da ist der ganze Körper, der ganze Mensch mit betroffen, oder? Du kannst nicht sagen, da habe ich nichts mit zu tun. Das treibt dich auf einen stillen Ort, ob du willst oder nicht. Ein Leib, die Teile hängen zusammen. Und wie schlimm ist es, wenn man, egal in welchem Bereich, merkt, der Körper funktioniert nicht richtig zusammen und entwickelt gar eine Autoimmunreaktion. Kämpft gegen sich selbst. Teile arbeiten nicht zusammen. Was ist los? Wir werden krank. Und je schlimmer das ist, umso mehr Kraft verbraucht sich. Und im Endeffekt, wir sind völlig beschäftigt mit uns selbst, wenn der Körper nicht eins ist mit sich. Alle Kraft wird darauf verbraucht. Das ist ein ganz wunderbares Bild, weil es erklärt, was passiert, ja, wenn wir im Streit und in der Uneinigkeit sind, was da passiert. Und es gibt so viel Streit und Zwietracht und Unfriede unter Menschen. Ich frage jetzt nicht, wer heute Morgen zu Hause schon gestritten hat. Gut, Vorteil, die allein wohnen, ich weiß. Man kann ja mit sich selbst streiten und im Unfrieden sein. In Familien, in Nachbarschaften, in Orten, in Klassen, in Unternehmen, in Ländern und leider auch in Gemeinden, weil da auch Menschen sind. Auch in Gemeinden gibt es Streit und Zwietracht und Misstrauen und Enttäuschung und Verletzung. Und es ist ein Hauptmittel des Feindes, die Menschen fertig zu machen, zu binden, zu blockieren und auch Gemeinden völlig lahmzulegen, um Gottes gute Schöpfung zu zerstören. Und doch mal Hand aufs Herz, die allermeisten von uns kennen doch Gemeinden, die völlig zerfressen und verwüstet sind vom Streit, wo alle Kraft sich verbraucht nach innen. Es ist kein gutes Zeugnis für Jesus und für das Reich Gottes. Gemeindespaltungen scheinen geradezu eine protestantische Spezialität zu sein. Wie unglaublich viele Kirchen sind aus der Reformation entstanden. Ist fast unzählbar schon. Aber die Streiten in der Gemeinde ist ja schon älter. Da haben sich schon Jahrhunderte vorher die Ost- und die Westkirche getrennt, 1054. Nochmal 500 Jahre davor haben sich die orientalischen Christen von denen im Römischen Reich getrennt. Und die allererste Spaltung, der allererste Riss in der Gemeinde war der zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Das ist die Urwurzel, die Urwunde. Und die schwert weiter. Und kann solcher Streit, wie kommt er aus der Welt? In aller Regel hilft er nicht aussitzen. Ja, damit kühlt die Sache ab und wird dann vom heißen Krieg zum kalten Krieg. Aber damit ist die Sache ja nicht gelöst und bereinigt, sondern neues Leben entsteht durch Vergebung, indem man Schuld bekennt und neu aufeinander zugeht. Das gilt übrigens überall. Das gilt in deiner Ehe, das gilt zwischen Kindern und Eltern, das gilt zwischen Kollegen. Aber das macht man ja nicht gerne. Sich zu seiner Schuld stellen und sagen, ich war's. Es tut mir leid. Kannst du mir vergeben? Das ist in der Welt nicht der normale Umgangston. Da ist jeder im Recht. Und keiner gibt nach. Weil ich verliere das Gesicht, ich verliere Land. Und so bleibt dann der Streit bestehen. Viele Jahrhunderte hindurch gab es keine Ansprechpartner, mit denen man das hätte überhaupt klären und verhandeln können. Erst in den letzten 50 Jahren sind verstärkt gläubige Menschen aus jüdischem Hintergrund zum Glauben an Jesus gekommen, den Messias. Heute weltweit etwa 500.000. In Klammern gesagt, das ist nicht unser Thema heute. Das ist ein klares Vorzeichen der letzten Zeit. Es gibt so manche Vorzeichen, die in der Bibel angekündigt sind, nämlich das Volk Israel wird zurückkehren ins Land. Menschen aus allen Völkern und Sprachen werden an Jesus Christus glauben und dieser eine Leib wird entstehen aus den Gläubigen aus beiden Richtungen. Also es gibt heute diese Leute und es ist für uns eine unglaubliche Chance, die Leute viele Jahrhunderte nicht hatten, die Einheit zu leben, den alten Streit zu überwinden, die Schuld zu bekennen und zu bereinigen. Und warum? Denkt an den Leib. Wenn man einig ist, setzt das eine unglaubliche Kraft frei. Das ist schon in unserem eigenen Körper so, das ist in unserer eigenen Gemeinde so und das ist erst recht so in der unsichtbaren Welt. Wo diese Einheit ist, da wird eine unglaubliche Kraft und Segensfülle freigesetzt, über die Maßen, wie wir schon gehört haben, wie wir es uns gar nicht vorstellen können, wie Gott segnen kann. Ganz konkret wollen wir das beleben auch dadurch, also das sind ja so theoretische Wahrheiten, indem wir eine Partnerschaft schließen mit einer Gemeinde in Israel, in Jerusalem, der Gemeinde King of Kings, füreinander beten, einstehen, verstehen, was den anderen jeweils bewegt, sich gegenseitig auch besuchen und verstehen auch, was es heißt, verwurzelt zu sein in Gottes Ölbaum. Vers 8. Vers 7 erst einmal nicht. Dass ich ein Diener dieser Botschaft geworden bin, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Ich verdanke es seiner Macht, die in meinem Leben wirksam geworden ist. Du musst nicht von Jesus weitererzählen. Du musst nicht von Jesus weitererzählen. Es ist keine üble Last, sondern es ist ein Geschenk der Gnade, dass du es darfst. Du bist berufen, ein Botschafter zu sein an der Stelle von Jesus. Seine Macht ist in dir wirksam. Vers 8. Mir, dem Allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, hat Gott in seiner Gnade den Auftrag gegeben, den nichtjüdischen Völkern zu verkünden, was für ein unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Christus geschenkt ist. Dass Paulus, der Völkerapostel, wahrscheinlich hat kein Mensch auf der Welt so viele Menschen erreicht und geprägt mit dem Evangelium wie der Apostel Paulus durch seine Schriften. Und dann sagt er, mir dem Allergeringsten. Das ist Vers 7. Wir brauchen Vers 8. Mir, dem Allergeringsten, der Apostel Paulus ist ein Mann, der ist demütig geworden. Das war nicht seine Grundvoraussetzung. So ist er nicht gestartet. Er war jemand, der sehr klar wusste, was er will und wer er ist. Und jetzt ist er hier, das ist ja schon gegen Ende seines Lebens, als er im Gefängnis diesen Brief schreibt, sagt er, ich der Allergeringste. Weil er hat immer besser verstanden, es hängt alles an mir? Nein, es hängt alles an Gott. Es hängt alles an seiner Gnade und alles, was ich tue und Gutes tue, hängt an seiner Gnade. Und das ist die richtige Haltung. Du bist nicht der Nabel der Welt. Es tut mir leid, dass ich es dir sagen muss. Und unsere Gemeinde ist nicht der Nabel der geistlichen Welt. Auch das ist schade, aber es ist so. dass es Hosanna gibt, dass wir Gemeinde sind, das lebt und entspringt der Gnade Gottes. Vers 9. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hat. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Der Auftrag des Apostels ist, macht doch mal eure Augen kurz zu, alle. Alle zu? Der Auftrag des Apostels ist, die Augen zu öffnen. Jetzt könnt ihr sie aufmachen, genau. Das ist sein Job. Augen öffnen, Augenöffner. Wisst ihr, auch wir leben in einer Umgebung, wo die allermeisten Menschen die Augen zu haben. Die geistlichen Augen sind geschlossen. Mach die Augen nochmal kurz zu. Wenn du geschlossene Augen hast, kannst du fühlen. Du kannst riechen, du kannst schmecken, aber du kannst nicht sehen. Du musst dir so vorstellen, so sind die Leute um dich herum, die Jesus nicht kennen. Die spielen ständig blinde Kuh. Und wundern sich, wovon du sprichst. Weil sie sehen keine Farben, sie bekommen das nicht mit. Es ist ihnen verborgen. Wisst ihr, ihr könnt die Augen wieder aufmachen, nicht, dass ihr einschlaft. Wisst ihr, Wissen allein reicht nicht. Wissen ist gut, aber es reicht nicht. Das hast du nur in deinem Kopf. Es geht darum, wir brauchen diese erleuchteten Augen des Herzens, um zu erkennen und zu verstehen, Jesus ist der Herr der Herren, der Sohn Gottes, unser Retter. Er kam auf die Erde, hat hier gelebt, ist gestorben für unsere Schuld, ist auferstanden und hat den Heiligen Geist geschickt, damit wir in Kraft leben können. Er hat uns hineingerufen, die Familie Gottes. All das sind Dinge, die kannst du nur verstehen, wenn Gott dir die Augen öffnet. Du kannst es hören, du kannst in deinem Kopf speichern, aber es braucht den Heiligen Geist dazu, damit es Kraft bekommt und lebendig wird. Und wenn du merkst, hoppla, das fühlt sich gar nicht so kräftig an. Ich bin ja auch jemand, der nur so im halben Auge sieht. Dann bete dafür und sag, Herr, öffne mir die Augen. Ich möchte nicht mehr dieses hängende Augenlid haben. Ich will sehen können. Und diese Herzenserkenntnis ist ein geistlicher Vorgang. Habt ihr das gehört? Diese Erkenntnis ist ein geistlicher Vorgang. Das ist nichts, was du dem anderen tun kannst. Du kannst ihm helfen, du kannst ihn mitnehmen, du kannst ihm erzählen, du kannst ihn in einen guten Raum hineinbringen, wo eine gute geistige Atmosphäre ist, damit er ein bisschen riechen und schmecken kann. Aber es braucht dann das Wirken des Heiligen Geistes. Also lasst uns diesen Auftrag, Leuten von Jesus weiter zu erzählen, geistlich anfassen. Vers 10. Doch schon jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Wahnsinn. Durch uns, die Gemeinde, sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt die Weisheit Gottes erkennen. Unglaublich, Gott setzt die Gemeinde, auch uns als Hosanna-Gemeinde, der unsichtbaren Welt als Zeichen. An uns soll sie erkennen, wie Gottes Weisheit ist. Wisst ihr, wenn die das an uns erkennen sollen, dann gibt es nur eins. Dass wir nämlich sagen, Maranatha, Herr, hilf. Und komm bald. Das können wir nämlich nicht. Das kriegen wir allein nicht hin. Wisst ihr, was Hosanna heißt? Wisst ihr, was Hosanna heißt? Nein. Herr, hilf. Und, im Hebräischen gibt es nicht so viel Zeitformen wie im Deutschen, der Herr hat geholfen. Herr, hilf. Und der Herr hat geholfen. Also immer, wenn du was brauchst, sag Hosanna. Und Herr, komm, wir kriegen es allein nicht hin. Vers 11. Genauso hat Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus in die Tat umgesetzt. Ihr wisst, Gottes Plan von Ewigkeit her, damals verwirklicht, bis heute dabei. Vers 12. Durch ihn haben wir alle, die an ihn glauben, freien Zutritt zur Gnade Gottes und dürfen zuversichtlich zu ihm kommen. Ich möchte, dass aus jedem Bereich, also einer von hier, einer von da, einer von dort, einer mal zum Kreuz geht. Für euch ist fies, ihr seid zu wenig. Ja? Freien Zutritt zu Gottes Gnade. Kein Hindernis. Freien Zutritt. Die können alle dahin gehen, egal wo sie herkommen. Wir dürfen einfach kommen. Du darfst kommen und du bist willkommen. Mit deinen Fragen, mit deinen Anliegen, mit deinen Schwierigkeiten. Du darfst kommen. Danke euch. Vers 13, daher bitte ich euch, lasst euch von den Nöten, die ich durchmache, nicht entmutigen. Ich erleide das alles für euch, es trägt dazu bei, dass ihr Anteil an Gottes Herrlichkeit bekommt. Wer verbunden mit Gott ist, dem bleibt nicht alles erspart. Ich kenne nicht alles so gut hier. Aber von ein paar weiß ich, mit was sie heute Morgen gekommen sind. Wo gerade der Schuh nicht nur drückt, sondern es sehr schwer und sehr hart und sehr schmerzhaft ist. Gott hat nicht gesagt, ich werde euch davor bewahren. Denn Paulus bewahrt er nicht vor dem Gefängnis. Aber er ist immer dabei. Und er lässt uns nicht los. Und er ist treu und steht zu uns. Und hat gesagt, ich werde dich durchtragen. Auch wenn das passiert, was du überhaupt nicht verstehen kannst. Ich bin der Gott, der mit dir ist. Vers 14. Noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Wenn du die Pläne und Wege Gottes anschaust und genau hinschaust, dann fängst du an, den Herrn anzubeten. Und wenn du heute Morgen voll bist mit Vorwürfen und Sorgen und Fragen, dann schau auf den Vater und auf das, was der Sohn getan hat und auf den Heiligen Geist. Es ist dann nicht alles weg. Aber es nimmt dir die Macht, dich fix und fertig zu machen. An dir zu hängen wie ein Mühlstein und dich unter das Wasser zu ziehen. Bitter zu werden. Warum ich? Geht es den anderen so viel besser? Der Herr ist treu, egal was dich drückt. Und ich weiß, einige sind hier, die drückt es sehr. Der Herr ist treu. Und wenn es dich gerade nicht drückt, hast du umso mehr Grund zum Jubeln. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Martin Luther übersetzt hier, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Du hast einen inneren Menschen. Und wenn dein innerer Mensch stark werden soll, fest, mutig und getrost im Glauben, dann geht das nur, indem Gott selbst an dir handelt. Du bist nicht Münchhausen. Du musst dich nicht am eigenen Schopf packen und dich selbst aus dem Sumpf rausziehen. Stark werden am inneren Menschen ist Gottes Werk an dir. Du brauchst den Heiligen Geist. Lade ihn ein. Ja, schwierig, wenn er Glatze hat, hast du recht. Ja. Vielleicht ist das Gnade des Herrn, um zu wissen, es geht sowieso nicht. Gnade des Herrn. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Christus in euren Herzen wohnt, euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Paulus gibt uns ein wunderbares Vorbild hier, wofür wir beten sollen, für uns selbst und für andere. Erfüllt vom Heiligen Geist, Jesus in dir wohnt, du gegründet bist in der Liebe. Das kannst du mal jeden Tag für dich selbst beten und für die anderen beten. Gründe sie in der Liebe, Jesus wohnt in ihnen, Heiliger Geist, füll sie. Da ist schon ziemlich viel abgedeckt. Da ist das Allermeiste schon drin. Das wird euch befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen, ihrer Breite, ihrer Länge, ihrer Höhe, ihrer Tiefe. die Liebe Gottes in all ihren Formen und Ausdehnungen erfassen. Wenn wir sofort sagen, das können wir nicht, sind wir selbst viel zu beschränkt zu, viel zu klein zu. Das wird euch dazu befähigen, wenn ihr selbst in der Liebe gegründet seid, wenn Jesus in dir wohnt und du erfüllt bist vom Heiligen Geist, wirst du mehr und mehr verstehen, welche Dimension Gottes Liebe hat. Und es ist ein bisschen wie, als würdest du zu einer Reise aufbrechen zu den Sternen. Da liegen unendliche Galaxien vor dir. Du kannst von jetzt aus die allermeisten nicht mal sehen, nicht mal ahnen, dass es sie gibt. Aber indem du anfängst hinzufliegen, trittst du in immer neue Dimensionen hinein. Und so ist es mit Gottes Liebe. Wenn du dich hineinbewegst, öffnet sich dir immer mehr. Und du nimmst es wahr, erkennst es und verstehst es. Ja, ich bete darum, Vers 19, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, dass auch ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Die Liebe Gottes übersteigt unser Verstehen. Leider stehen wir uns oft selbst im Weg. Wir kommen durch unser Verstehen und denken gar nicht weiter. Die Liebe Gottes zu begreifen, ist der Weg umgekehrt. Versuch nicht, alles zu verstehen, sagen, dann habe ich's, sondern halte dich hin, lass dich als Gefäß der Liebe füllen und je mehr du gefüllt wirst, umso mehr wirst du verstehen. Der Weg ist umgekehrt. Der Weg ist umgekehrt. Empfangen, voll werden und dann kann ich verstehen, wie die Liebe ist. Wenn du voll geworden bist, kannst du verstehen. Man kann auch es anders sagen, wir können Gott immer nur hinterherdenken. Wir können nicht vorausdenken. Wir können immer nur dem hinterherdenken, was Gott gezeigt und offenbart hat. Die letzten beiden Verse. Vers 20. Ihm, der mit seiner unerschöpften Kraft in unserem Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation für immer und ewig. Amen. Die Fülle Gottes übersteigt unser Wissen und Verstehen. Sie geht über all das hinaus und seine Kraft ist unerschöpflich. Der lebendige, ewige Gott lädt dich ein in seine Gemeinschaft und Nähe. Er will in dir wohnen, dich erfüllen. Und er möchte, dass du für alle Ewigkeit in seiner Nähe sein kannst. Komm und lauf zu ihm hin. Und bete ihn an und gib ihm die Ehre. Alle Engel, alle Generationen singen und beten an vor seinem Thron. Alle Völker, alle Denominationen und Rassen, Gläubige aus Heiden und Juden. Wir werden jetzt ein Lied singen, das Lobpreisteam kommt nach vorne. Wir sammeln währenddessen auch unser Opfer ein, das ist bestimmt für unsere Gemeinde und ich möchte noch etwas deutlich machen von dem, das was wir eben gehört haben, dass alle Generationen ihn anbeten. Ich lade euch ein, es so zu machen, wenn die angefangen haben zu spielen, dass zuerst die aufstehen und den Herrn anbeten, die am jüngsten sind, die hier sind.